Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, wie sich die Pilotenausbildung ändern muss. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins, und mehr über unser Heft liest ihr unter www.fliegermagazin.de/heft. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts ist die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion, an der ich auf der Aero 2024 in Friedrichshafen teilgenommen habe. Dabei ging es um die Pilotenausbildung und wie wir sie ändern müssen, damit sie zeitgemäß und auch zukunftstauglich bleibt. Stichwort zum Beispiel GPS-Navigation. Herbert Goldbach hat diese Diskussion mit vielen interessanten Experten moderiert und hier ist die Aufzeichnung. Vielen herzlichen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Und noch viel mehr Dank natürlich, wenn ihr Abonnenten des Fliegermagazins seid, damit unsere Arbeit unterstützt und letztlich auch diesen Podcast erst möglich macht. Und für diejenigen von euch, die noch nicht Abonnent sind, vielleicht ist das ein Grund von vielen guten Gründen, Abonnent des Fliegermagazins zu werden, unsere Arbeit zu unterstützen und jeden Monat ein prall gefülltes Heft zu bekommen mit spannenden, interessanten und lehrreichen Geschichten rund ums Fliegen. Unser besonderes Angebot an euch: Ihr erhaltet das Abo mit 25% Rabatt und dazu noch ein Geschenk. Alle Details unter www.fliegermagazin.de/podcast-abo. Nochmal www.fliegermagazin.de/podcast-abo.
So, meine Damen und Herren, wie versprochen, fangen wir jetzt gleich an mit der Podiumsdiskussion. Setzen wir die richtigen Schwerpunkte in der Pilotenausbildung? Und ich habe das provozierend gesagt, wir. Natürlich, jetzt kam schon der erste Einwand. Wer macht das denn? Macht doch die EASA und so weiter. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber was wir tun, jeder Lehrer, jeder Fluglehrer, es geht ja auch um die Umsetzung. Und ich habe jetzt hier eine Mannschaft mir zusammengesucht, die mit Ihnen das diskutiert, die Themen macht, und deshalb möchte ich Sie bitten, jetzt mal hier auf die Bühne zu kommen. Ich mache kein Podium, ohne dass jemand auf mich aufpasst. Da habe ich einen festen Mann. Das ist Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Komm hoch, Thomas. Dann ist es mir gelungen, jemanden zu holen, der in der IFA-Welt zu Hause ist, ein ganz toller Lehrer ist, wobei ich auch sagen darf, ein sehr anstrengender Lehrer sein kann. Das ist Tim Preußer von der FDA Aschaffenburg. Tim, setz dich bitte neben Thomas. Dann habe ich mir jemanden gesucht, der eigentlich in der Welt zu Hause ist, wo es mal eben nicht um die große Fliegerei geht, um die Eifer-Fliegerei, der auch weiß, wie es an einer Winde ist, der auch weiß, wie man mit einem Flugzeug fliegt, wo nichts drin ist. Bernd Heuberger vom BBLV. Dann brauchte ich natürlich noch mal jemanden, der widerspricht. Ich brauchte jemanden, der ja eigentlich ein Urgestein ist und an das glaubt, was er sagt, und der auch sehr viel Einfluss hat, auch beim DRC. Das ist Mike Moore. Mike Moore, komm zu uns bitte. So, und dann habe ich gesagt, wen holen wir noch? Es gibt ja immer Menschen, die sind so ein bisschen anders. Es ist einer, der eigentlich unheimlich toll mit Schülern kann, alle mögen ihn, der ist der Sanfte, er stellt sich ein. Aber wenn es dann darum geht, zum Beispiel Dinge zu Ende zu bringen, ist das Mr. Penibel. Für mich ist das Peter Bonetto. Komm bitte her. So, und mein Name ist Herbert Goldbach und ich habe viele, viele Jahre jetzt hier schon gestanden. Und ich brauche mich auch nicht vorzustellen. Aber wir haben dieses Thema jetzt gewählt, einfach um zu sagen: Was machen wir, was tun wir? Und jetzt will ich einfach mal, dass jeder von Ihnen sich mal ganz kurz vorstellt. Wie immer, Thomas, fang an, teilt euch die Mikros. Ihr habt hier zwei gleich, eine der Reihe nach. Und ich hoffe, wir werden eine gute Veranstaltung haben. Aber eins garantiere ich euch: Sie wird kontrovers sein. Und zum Ende, das heißt die letzten 10 Minuten, habt ihr alle die Möglichkeit, das halte ich für unheimlich wichtig, dass ihr euch selbst mal mit Fragen an diese Experten wendet und auch sagt, wo es hängt und auch sagt, wo wir was tun müssen. Bitte, ich mag es nicht, einfach nur in den Raum hineinzusprechen, sondern wir wollen was mitnehmen. Bitte schön, Thomas.
Ja, ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur vom Fliegermagazin. Meine Ausbildung liegt schon eine ganze Weile zurück, aber ich erlebe es gerade sehr live mit, weil meine Kollegin Isabella Sauer fliegen lernt. Und deswegen bin ich sozusagen mittendrin, wenn sie da verzweifelt vor einem Drehmeier sitzt.
Tim Preußer, Flugtraining Aschaffenburg, Ausbildungsleiter dort und Mitgesellschafter. Und wir sind ganz überwiegend tätig im Bereich PPL und IR-Ausbildung, plus noch ein paar Spezialitäten dazu. Und haben ganz gute Erfahrungen, was man macht, was man machen muss, aber auch was man machen sollte. Und darüber wollen wir heute drüber reden.
Ja, mein Name ist Bernd Heuberger. Ich leite das Referat Aus- und Fortbildung Flugsicherheit und Sport im Baden-Württembergischen Luftfahrtverband, also hier im Landesverband Baden-Württemberg. Und ich bin damit befasst, etwa 1060 Fluglehrer und 148 Ausbildungsbetriebe zu betreuen. Bin dabei, Ausbildungshandbücher, Trainingshandbücher zu schreiben und zu novellieren, wenn es notwendig ist, also für alle Ausbildungsfragen. Und hoffe, da auch heute ein bisschen einen Beitrag leisten zu können. Danke.
Ja, grüß Gott, Mike Moore vom Deutschen Aeroclub. Dort bin ich zuständig für Luftraum und Betrieb. Bin selber Fluglehrer, bin Motor- und Segelflieger und Examiner und bearbeite auch den Fragenkatalog für PPL.
Hallo in die Runde, mein Name ist Peter Boneto. Ich bin beschäftigt bei Eisenschmidt, wo wir gerade eine Akademie aufbauen, als Flugschule, Theorieflugschule aufbauen. Und dort entwickeln wir gerade Lehrunterlagen für den Fluglehrer und Schulungsmaterial für den Flugschüler, Flugschülerin.
Dankeschön. Ich muss noch eine Sache ergänzen. Warum habe ich denn Bernd Heuberger da? Nicht nur, weil er eine hohe Anzahl von Fluglehrern in der ATO von BWLV hat, sondern wir sind hier in Baden-Württemberg. Und wir haben zum Beispiel hier im Vorfeld der Aero sind wir hingegangen, haben es geschafft, hier eine Fluglehrerfortbildung aufzusetzen, in diesem Fall in diesem Jahr für Segel und UL. Und im nächsten Jahr werden wir das hier ebenfalls machen. Da geht es, fangen wir mit Segelflug an und hören beim IFR-Flug auf. Für Instrumentenflug werden eine große Fluglehrerfortbildung im Vorfeld der Messe hier auf der Messe haben. Und wir haben das alles im Rahmen der Aero General Aviation Academy gemacht. Was bedeutet, die Messe haben mich überzeugt, dass wir hier auch für die Piloten was tun sollen und machen wollen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Fokus. Und jetzt möchte ich zwei Sachen sagen, die ganz wichtig sind. Wir wollen darüber reden, ob wir überhaupt das Richtige tun, unterrichten, uns auch anpassen an die neuen Bedürfnisse, an diese Sachen. Und ich würde gerne mal wissen, und ich würde ganz gerne mal mit dem Tim anfangen. Tim, wenn du jetzt 5 Jahre zurückdenkst oder 10 Jahre zurückdenkst, auf neue Techniken und Fächer, inwieweit haben sich deine Ausbildungsunterlagen, deine Sachen verändert? Oder hast du den gleichen Ordner seit, ja, mit der Keilschrift noch?
Nee, die Keilschrift ist abgeschafft und die Ordner, die Training-Manuals ändern sich. Die ändern sich zwar nicht wöchentlich oder monatlich, aber die ändern sich so im Rhythmus von etwa 2 oder 3 Jahren und passen sich an die Herausforderungen, die neu hinzugekommen sind. Und die Herausforderungen, die gehen in 2 verschiedene Richtungen. Einmal gibt es gesetzliche Veränderungen, die FCL ändert sich. Die AMCs verändern sich über die Jahre, das muss man einbringen. Und dann ist aber auch die Erwartungshaltung der Fluglehrer und aber auch der Kunden etwas, was sich ändert. Ich nehme mal ein Beispiel, was vielleicht für viele steht. Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln im Cockpit. Ist das Teufelszeug oder ist das etwas, was wir brauchen? Und vor ein paar Jahren war es noch so, der PPL-Schüler wurde ausgebildet mit der ICAO-Karte, mit dem Strich da drin. Und am ersten Tag, wenn er seine Lizenz hatte, hat er das weggeschmissen und hat sich ein iPad geholt und wusste aber nicht, wie es funktioniert. Das ist Mist.
Danke.
Ja. Und insofern muss ich sagen, es ändert sich eine ganze Menge und hat sich auch geändert.
Thomas, ich kenne dich ja als einen, der ganz provokant sagt, wir müssen die alten Dinge wegtun, wir brauchen bestimmte Sachen, ich schneide die Zöpfe ab, ich brauche keine Überregulierung, ich brauche das nicht. Sag mir einfach mal 3 Dinge, die du in der Ausbildung rausschmeißen würdest und 3 Dinge, wo du den Fokus verstärkst. Ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber ich weiß, ich kann das.
Also das erste hat Tim gerade schon genannt. Mag sein, dass sich das bei euch schon geändert hat. Wie ich gelernt habe, in Hamburg nicht. Dort wird mit einer Papierkarte ausgebildet und das ist wohl auch so vorgeschrieben. Wir können darüber reden, warum das so unterschiedlich ist. Sollten wir vermutlich. Also Papierkarten statt Apps. Keine Apps während der Flugausbildung, kompletter Unfug. So. Drehmeier, totaler Schwachsinn. Benutzt nie wieder Mensch. Letztlich ist das der Maßstab ganz einfach. Alles, was ich zur Prüfung lerne und danach nie wieder verwende, kann weg. So einfach ist das.
Okay, also Statement 1, alles, was ich nur zur Prüfung lerne und nachher nicht mehr verwende, kann weg. Peter Boneto, du hast gerade erzählt, dass ihr Ausbildungsunterlagen schafft für die Fluglehrer, damit die besser ausbilden können. Hast du die alten Sachen da drin oder hast du schon weggeschmissen?
Ja, sagen wir mal so, wir bieten das an, was der Syllabus der EASA verlangt.
Ein Syllabus einer EASA ist eine Vorschrift, ist ein Regelwerk, ist eine Guideline, aber es heißt nicht, dass es richtig ist. Gibt es etwas, wo du sagst, ich würde da gerne was ändern? Gibt es etwas, wo du das sagst? Sonst frage ich den Mike Moore, der zuckt schon.
Nein, ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Tablets Einzug in die Cockpits erlangt haben. Nichtsdestotrotz, wenn ich als Prüfer zum Beispiel tätig werde für den PPL-Bereich, heißt es von meiner Behörde aus, dass man für die Prüfung nur fest eingebaute Instrumente verwenden darf. Und da fällt leider, also ich bin auf eurer Seite, bitte nicht falsch verstehen, weil selbst aufs Tablet kann man die ICAO-Karte laden.
Ja.
Leider bin ich da in der Prüfung, bei der Abnahme der Prüfung leider an sowas gebunden. Und das würde vielleicht auch deine Frage klären, warum man eventuell noch eine Papierkarte braucht.
Ganz kurz, wenn wir sagen, ich halte mich an diese Regel, ich halte mich an die Vorschrift, ich koche gerne. Und beim Kochen bedeutet das für mich, na klar, ein Teelöffel Salz. Nein, ich tue so viel rein, wie ich brauche, damit es schmeckt und das Ergebnis gut ist. Und wenn du jetzt sagst, ich halte mich sehr strikt an die Sachen, dann brauche ich doch gar nicht mehr unterschiedliche Unterlagen. Ich brauche nicht unterschiedliche Lehrer. Was habe ich vorhin gehört? Artificial Fluglehrer, der dann schon geschaffen wird als künstliche Intelligenz, den ich so durchprogrammiere, dass der gar nichts anders kann. Wenn ich mir jetzt den Maike vorstelle als Artificial Fluglehrer, ich weiß nicht, ob man dich abwählt, aber wenn du das hörst, dass wir uns nur an diese Regeln halten und er sagt als Konträr, hey, mach es freier, mach es vernünftiger. Und du bist jetzt in einem starken Verband tätig, der ja, wenn er sagt, er hat 1200 Fluglehrer, hat rein theoretisch der Verband ein Vielfaches davon. Was sagst du dazu? Was müssen wir ändern? Was müssen wir verändern, Mike?
Ich bin da hundertprozentig dabei und ich arbeite auch schon ganz, ganz lange, auch in einem ATPL-Bereich, in dem die EASA eben auch solche Vorgaben macht und da sogar noch weiter. Ich bin seit 3 oder 4 Jahren dabei, an unserem PPL-Fragenkatalog auch die Fragen so zu erstellen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir etwas daran arbeiten müssen, dass wir eine nachhaltige Ausbildung bekommen. Und zwar genau, wie ich es eben gehört habe, dahingehend, dass wir Dinge, die wir nachher brauchen, auch umsetzen. Und wenn ich das jetzt höre wieder mit diesem, es müssen fest eingebaute Geräte sein. Ich kenne auch so eine Behörde. Und die hat dann gesagt, ja, wie machen wir das dann mit den 28 Tagen? Naja, da reicht es aber, wenn dein GPS einmal im Jahr eine neue Software kriegt. Das finde ich ganz fürchterlich. Und wir können das alles besser. Und da bin ich auch der Meinung, und das bearbeite ich auch in meinem Unterricht so, dass wir zeigen, was eine Karte ist. Wir arbeiten mit der Karte, aber wir arbeiten sehr wohl auch hier mit diesem Teil, was da vor mir liegt.
Danke, Mike. Bernd, du hast ja als Verantwortlicher einer ATO und der vielen Fluglehrer, das ist ein Mikro für dich, hast du ja eine Aufgabe, das nennt sich immer so schön, ich weiß es auch von dem anderen Peter Hamann, das nennt sich Standardisierung. Das heißt, du musst hingehen, deinen Haufen Fluglehrer dazu bringen, dass sie alle gleich sind. Jetzt habe ich eine Frage an euch, wer ist hier Fluglehrer? Ein paar sehe ich. Gut, habt ihr eure Standardisierung hinter euch? Ist das in Ordnung oder nervt das?
Da gibt es nur eine?
Was?
Gibt es nur eine Standardisierung?
Nein. Regelmäßig.
Ich bin entsetzt.
Nein, regelmäßig. Das ist ein Jahresprogramm, was jedes Jahr stattfindet. So. Bekommst du von deinen Fluglehrern Anregungen, Dinge zu verändern? Bekommst du Dinge, die wir umsetzen sollten, auch gegen den EASA-Katalog?
Also gegen den EASA-Katalog nicht, nein. Natürlich spricht man über Ausbildungswege, Ausbildungsmöglichkeiten. Da ist auch viel Vernünftiges dabei. Das ist auch der Grund dafür, warum man immer wieder auch zu Revisionen kommt in den Ausbildungshandbüchern.
oder Betriebshandbüchern, aber nein, dagegen nicht. Aber natürlich wird da viel Erfahrungsaustausch realisiert.
Nenn mal zwei Punkte, wo du sagst, da wollen die Veränderung.
Konkrete Punkte der Veränderung. Ja, man tut sich immer mal schwer, an Details zu beschreiben. Man sagt, ja, da reguliert ihr aber zu viel. Und dann kommt man natürlich schon ins Überlegen, kann man darauf verzichten, ja oder nein? Und in der Regel ist es so, was man eben nicht beschreibt, zumindest vage beschreibt, wird am Ende auch nicht gemacht. Und wir kennen das aus den Lehrplänen, was nicht dasteht, wird nicht trainiert. Und deshalb ist es einfach gut, wenn man regelmäßig da Formulierungen überarbeitet. Aber ja, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass man Ausbildungsvorgaben macht, daher auch Lehrpläne braucht. Und natürlich sind die immer wieder Anlass zur Diskussion. Aber grundsätzlich werden die schon eingesetzt in der Breite, doch.
Gut, jetzt muss ich einmal provokant werden. Und zwar, ich werde jetzt provokant im Sinne, damit hier ein bisschen Schwung reinkommt. Wenn wir an die Ausbildung denken, die kostet Geld. Das ist, und Geld wollen wir alle sparen, so wenig wie möglich ausgeben. Und dann gibt es diesen Punkt, ab so und so viel Stunden darfst du in die Prüfung. Das ist deine Minimumstunde und solche Dinge. Und ich gehe zu der Schule, die mich schneller durchbringen, anstatt dass ich sage, jeder hat sein eigenes Lerntempo, jeder hat seine eigene Lernangst. Der eine braucht und auch seine Schnelligkeit in schwierigen Sachen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es falsch ist, eine Ausbildungszeit allgemein festzuschreiben, sondern eher aufs Individuum zu beziehen, dass der Lehrer der Meinung ist. Und da gucke ich jetzt den Tim an. Wie gehst du damit um, mit der Zeit? Was gibst du den Leuten halt vor? Oder wie setzt du die Erwartungshaltung des Schülers um?
Also zunächst mal muss ich so umsetzen und will es auch so umsetzen, dass ganz klar ist, dass wenn eine gesetzliche Regelung da ist, es sind mindestens 45 Stunden, dann ist das die belegte Betonung auf dem Wort mindestens.
Ja, für manche ist das aber Maximum.
Nein, das muss die Flugschule, das muss die ATO von vornherein klarstellen. Die Erwartungshaltung nach 45 Stunden und einer Minute habe ich meinen Schein, die muss von vornherein, darf gar nicht Teil der Debatte sein. Und das muss man auch erklären können. Zweitens, ein guter Fluglehrer holt seinen Schüler dort ab, wo er steht. Ob das in der 5. Stunde, der 10., der 20., 30. oder in der 70. Stunde ist. Er holt ihn dort ab, wo er steht und bringt ihn ein Stück weiter, bis wir am Ende unser Ziel erreicht haben. Und der dritte Punkt ist, und das ist, da möchte ich jetzt zum ersten Mal eine Lanze brechen für das, was innerhalb der EASA passiert. Die EASA fängt an, massiv nachzudenken über das Wort Kompetenz und kompetenzbasierte Ausbildung und sagt nämlich heute, eine Kompetenz ist Wissen, klar, Theorie, Fähigkeiten, wie bediene ich ein Cockpit und die Einstellung, die dazugehört, wie gehe ich mit den Dingen um. Und wir müssen als Fluglehrer und Flugschulen lernen, wie gehen wir verstärkt auf den dritten Punkt ein. Und das ist etwas, was die Zukunft uns bringen wird. Und wir müssen heute schon unseren Kunden, und ich sage extra nicht Schüler, sondern ich sage Kunden, klar machen, was wir unterrichten ist zu eurer Sicherheit, ist dazu da, dass ihr die besten Piloten, soweit es möglich ist, werdet. Und wie lange das dauert, das liegt an dem Wettergott, an euch selbst. Aber das kann nicht in 45 Stunden und einer Minute sein.
Thomas, deine Schatzkiste.
Ja, der Mike möchte ganz dringend, glaube ich.
Mike, gut.
Ja, da möchte ich gerne einhaken, weil wir haben über die EASA ein wunderbares System dafür bekommen. Wir haben eine Ausbildungsorganisation. Die Ausbildungsorganisation bringt die Schüler und die Schülerinnen auf einen Endpunkt, indem sie auch dort überprüft, ob sie denn reif sind. Danach haben wir einen Examiner, der das Ganze überprüft. Und ich kann das nur sagen aus meiner alten Ausbildung der Flugsicherung. Da bin ich auch von Engländern ausgebildet worden. Die hatten das Competence-Based schon vor ein paar Jahrzehnten. Man klopft einem auf die Schulter und sagt, und jetzt sitzt du alleine in der Position. Und ich habe sehr selten Schüler, die es schaffen, vor den 45 Stunden fertig zu werden, aber ich habe sie. Und was mache ich dann mit den restlichen Stunden? Ja, man kann die immer noch nutzbringend und für Weiterbildung nutzen. Aber ich finde das so traurig, dass man hier einen Punkt hat, in dem man sagt, gut, du machst einen Lappel, du brauchst nur 30 Stunden und hier hast du einen PPL, der braucht 45 Stunden. Und wenn man das dann noch aufführt, dass das Flugzeiten sind, also dass die Rollbewegungen auch mit da sind, rechnet euch das mal aus, das sind ungefähr 7 Stunden in der Ausbildung, die ich damit beschäftige. Also meine Ausbildung geht gar nicht so lange. Und natürlich habe ich auch welche, die brauchen länger. Aber unterschwellig, wenn ein Schüler anfängt, hat er immer diese 45 oder 30 Stunden im Hintergrund. Und wenn wir die nicht mehr hätten, und ich weiß, dass die EASA da schon ganz lange daran arbeitet, dann hätten wir auch eine Möglichkeit, auch einmal zu sagen, weißt du was, du bist gut, du weißt das alles und jetzt bist du eben, ich sag's mal vorsichtig, mit 42 Stunden fertig.
Danke,
so die Schatzkiste, genau. Also der Tim hat ja eben das dargestellt, finde ich, was ein moderne, zeitgemäßer Ansatz zum Unterrichten von Flugschülern in einer Flugschule ist. Unsere Erfahrungen aus Leserzuschriften und so weiter zeigen einfach, dass das, ich würde es jetzt mal überspitzt sagen wollen, absolut nicht die Regel ist, dass Flugschulen so sind. Bei uns klang es ja eben so an, als gäbe es die EASA-Regeln. Das stimmt ja nicht. Wir haben 16 Regeln, also deine Kochrezepte. Wir haben 16 Kochrezepte für jede oder wie viele Landesluftfahrtbehörden wir auch immer haben. Ja. Es sind mehr als 16.
Das sind so, manche Länder haben sogar 2.
Genau. Damit fängt es an. Dann ist mein Eindruck, deswegen vorhin mein entsetzter Einwurf, nicht persönlich nehmen bitte, Fluglehrer in Deutschland sind alles andere als standardisiert. Und die Standardisierung von Fluglehrern hat in Deutschland, womöglich in der EU, einen viel zu geringen Fokus. Die können beibringen, was sie wollen in großem, weiten Rahmen. Und die bringen den Leuten zum Teil Sachen bei, die einfach sehr veraltet sind, um es mal milde auszudrücken. Das fängt mit dem Strich in der Karte an, den es in keinem Gesetz gibt, noch nie. Der mag sinnvoll sein, aber er ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und das ist zum Teil wirklich katastrophal. Und ich würde mir wünschen, dass wir sehr viel strenger sind mit unseren Fluglehrern. Ich gucke von außen wohlgemerkt, dass wir sehr viel strenger sind mit unseren Fluglehrern, weil sie einfach verdammt nochmal die Pflicht haben, das alle auf die gleiche Weise zu machen und dass ihre persönliche Sicht der Dinge hinten anzustehen hat.
Ganz kurz, Thomas. Wir haben ja jemanden, der hier Standardisierung treibt. Nenn mir bitte mal 1, 2 Dinge, wo es dir leicht fällt und 1, 2 Dinge, wo du sagst, hier muss ich ständig nachhaken, hier muss ich ständig treiben. Du hast gesagt, du hast 1200 Fluglehrer, die in ihren verschiedensten Qualifizierungen sind. Das fängt ja beim Segelflug an, geht über UL und Motorflug.
Also es sind nicht 1200, es sind 1060, um dich zu korrigieren. Aber
also fast nicht. 1200.
Zumindest Stand heute sind es 1060 Fluglehrer im Baden-Württembergischen Luftfahrtverband. Ich gebe dir gleich eine Antwort auf deine Frage, möchte aber eins vorneweg auch noch sagen, passend zu dem, was meine Vorredner schon gesagt haben, etwas, mit dem ich auch regelmäßig zu tun habe, nämlich wenn wir unsere Ausbildung präziser beschreiben wollen oder in Teilen merken, da müssen wir nachjustieren, da müssen wir mehr machen, wie der Gesetzgeber verlangt. Vielleicht sind wir da sogar ein bisschen anfällig dafür, mehr zu machen, wie der Gesetzgeber verlangt. Aber selbst wenn das vernünftig ist, was wir da vorhaben, funktioniert es nicht, wenn wir das nicht harmonisieren mit unseren Nachbarlandesverbänden, ja, idealerweise eben auch deutschlandweit, um einfach Abwanderungen zu verhindern. Denn ich meine, jeder von uns geht den Weg des geringsten Widerstandes und ich merke wirklich, dass Fluglehrer dann sagen, na gut, wenn man bei euch eine vollständige Theorieprüfung als Segelfluglehrer als Eingangsvoraussetzung ablegen muss, was unter uns gesagt eigentlich selbstverständlich wäre, nee, dann gehe ich lieber in einen anderen Landesverband, dort brauche ich das nicht. Also haben wir von dieser Praxis Abstand genommen, weil der Gesetzgeber schreibt sie nicht vor, haben wir Abstand genommen. Andererseits müssen wir uns doch ehrlich fragen, wenn ein Segelfluglizenzinhaber Segelfluglehrer werden möchte, darf ich doch bitte erwarten, dass er zum Beginn der Ausbildung das Niveau, das theoretische Wissensniveau eines Bewerbers hat. Ja? Hat er aber nicht. Und er hat auch keine Lust, diese Prüfung oder das unter Beweis zu stellen im Rahmen einer Prüfung und wandert deshalb lieber ab in einen Landesverband, der das nicht von ihm verlangt. Also sind wir doch da an einer Stelle, wo wir mit unserer Qualität selber arbeiten können. Also
Ja, da müssen wir uns einfach als Landesverbände einig werden. Haben wir das auf dem Schirm oder haben wir das nicht auf dem Schirm? Tragen wir das gemeinsam, Standardisierung, oder lassen wir es bleiben?
Danke.
Darf ich noch ein Wort dazu ergänzen? Die Standardisierung, die wir als ATO machen, ist eine ATO-interne Standardisierung nach unseren Regeln. Also es gibt keine generellen Guidelines, wie standardisiert wird, sondern wir legen unsere Latte dorthin, vielleicht höher als bei anderen, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber wir legen sie dorthin, wo wir sie haben wollen. Das hat Vorteile, aber das hat natürlich landesweit gesehen auch einen Haufen Nachteile.
Das heißt aber, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass du mit deiner Schule, das ist die FTA und die andere Schule heißt ABC und die dritte heißt DEF, dass ihr drei euch nicht miteinander auf ein Niveau, auf ein Maß selbsttätig festlegt, sondern du bist überzeugt für das, was du machst und ABC und DEF ebenfalls.
Genau so ist das.
So, Peter. Du bist jetzt aber einer, der sagt, ich mache Unterlagen für diese Lehrer, ich will Unterlagen schaffen für diese Lehrkräfte, ich will Dinge machen. Jetzt hast du aber gehört, dass sie unterschiedlich mit dem Wissen, was vermittelt wird, wiederum umgehen oder auch die Schwerpunkte schieben. Und du hast mir vorhin im Intro gesagt hier, ich halte mich an die gesetzliche Regel, was da ist, an diesem Faden, da hangel ich mich lang und ich habe jetzt nicht die Individualitäten. Wie gehst du damit um?
Also zum einen muss ich mich natürlich an die Regeln halten, die vorgegeben sind. Ich habe da nur einen schmalen Korridor, wo ich ein bisschen nach links und rechts abweichen darf. Aber ich möchte die Diskussion noch mal ein bisschen zurückführen. Ich muss mir Gedanken machen, oder ich sehe meinen Flugschüler, meine Flugschülerin, die auf mich zukommt und Erwartungen von mir hat oder auch Erwartungen von dem Hobby hat, was sie später ausüben möchte. Ich sehe da manchmal in ganz aufgeregte, happy Gesichter, die eine ganz andere Vorstellung haben von dem, was sie dann später mit ihrer Lizenz dann tatsächlich auch tun werden. Die wollen alle gerne mal von A nach B fliegen, ob es zum Thomas vielleicht Richtung Norden vom Süden ist, um dann später auf die Inseln zu hüpfen. Das sind so die Träume, die die Flugschüler haben, wofür wir da sind, um diese zu erfüllen. Wir unterstützen die in meiner Firma, um so gut wie möglich die Theorieprüfung zu bestehen oder sie zu unterstützen. Die Flugschüler, die Fluglehrer und alles Mögliche. Aber ich greife jetzt noch ein bisschen weiter vor. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ich dann nach diesen 45 Stunden für ein PPL oder für die 30 Stunden, die ich habe, Minimum für den PPL, dann später in die Augen gucke, der Flugschüler, und diese ganzen Träume, die sie dann hatten, ja, dahin sind. Weil sie sich vielleicht nicht sicher fühlen, mal ins Ausland zu fliegen, vielleicht nicht mehr sicher fühlen, von diesen Plätzen wegzufliegen, die sie vielleicht in der Ausbildung kennengelernt haben. Und ich denke, da müssen wir mal ein bisschen was schaffen, dass die Leute auch wirklich mit dem, was sie erlernt haben, das auch richtig anwenden und nutzen können.
Aber das Gesetz steht dem doch gar nicht im Wege.
Tut's auch nicht.
Das ist das, deswegen, was wir heute unter Szenario-Based Training verstehen, genau. Wo wir nämlich sagen, natürlich müssen wir ein paar Manöver auch in der Nähe des Flugplatzes fliegen.
Natürlich. Klar.
Aber wir sagen zum Beispiel, ein PPL-Schüler muss in der Lage sein, von Aschaffenburg bis nach Colmar zu fliegen.
Natürlich.
Da ist er anderthalb Stunden unterwegs und er überschreitet eine Landesgrenze. Und das muss man sehr ordentlich planen mit dem Fluglehrer. Und dann geht das. Und dadurch eröffnen wir doch erst die Möglichkeit für das, was er später machen will. Ich will
das sollten wir aber auch
sagen,
machen.
Als ich meine Lizenz bekommen habe, hat mein Fluglehrer oder Prüfer damals gesagt, here is your license to learn.
Ja.
Und das ist sowas von saugefährlich blöd. Also, die Regeln hast du jetzt erfüllt und den Kopf und die Hörner sollst du dir mal selber abstoßen.
Ja, aber jetzt lass mich mal ganz kurz jetzt mal dazwischen gehen.
Ganz kurz, lass mich mal
jetzt mal nicht.
Okay.
Es ist nicht Neues, was ihr erzählt. Als ich meinen Schein gemacht habe, war ich als Flugschüler am Mont Blanc, ich war in Marseille, ich war auf Langeoog mit dem Lehrer, aber das war meine Initiative, weil ich gesagt habe, Fliegen und Lernen und Spaß beginnt mit der Ausbildung und nicht erst danach. Und mir war es vielleicht meinem Beruf geschuldet, im Moment egal, was es gekostet hat, ich habe ein paar Stunden mehr gebraucht, aber ich hatte ab Stunde 15 Spaß. Und das ist dieser Punkt und ich habe den Eindruck, und jetzt bin ich mal sehr provokant, Ich habe den Eindruck, manchmal geschieht Ausbildung um des der Ausbildung willen. Wir müssen das erfüllen, aber wir vergessen diese mentale Freude am Fliegen, dieses Schöne direkt schon hineinzubringen und die Leute damit zum Lehren und Lernen und alles zu bringen. Ist das nicht auch ein Punkt? Ich kann auch nicht nur statisch einfach Dinge abhaken.
Nein, natürlich nicht. Ich will ja auch, dass die Leute während der Ausbildung...
Thomas, übernimm.
Entschuldigung, Thomas, du bist gleich dran. Ich war nur vorhin noch nicht fertig ganz. Ich will ja auch, dass die Flugschüler auch diese Romantik und diese ganze Fliegerei auch erleben können, dass sie sich später, wenn sie die Lizenz in der Hand haben, auch wirklich, ja, wir reden vom PPL, 45 Stunden danach nehme ich meine Familie mit. Und ich möchte, dass die auch alle heil irgendwo in B ankommen oder wieder in A zurück ankommen. Wir müssen halt einfach gucken, was gibt es für Möglichkeiten, die Leute auf dem besten Weg auszubilden. Ich nehme Simulationen mit rein. Ich nehme auch es kommen Flugschüler auf mich zu, den zeige ich dann das erste Mal das Cockpit vom Flugzeug oder dann sehen sie vielleicht mal den Sitz der Cessna mit dem Fell, das da schon seit 1965 drin hängt.
Das
wie
lebt wieder,
ja. Will ich gar nicht wissen, da drin steckt. Okay. Der hat ja eine ganz andere Erwartung, weil der hat vorher mal mit dem Flight Simulator gespielt und ist von dem Cockpit überrascht, in das er da reinschaut vielleicht. Ja, ist von der Realität überrascht. Wir müssen halt als Lehrer einfach mal dahingehend gucken. Ich möchte, dass wenn der Flugschüler ausgebildet ist, von mir ausgebildet ist, dass ich guten Gewissens jetzt weiß, der kann mit seiner Familie oder auch mit meiner Familie meinetwegen.
Okay, jetzt möchte ich mal abwürgen, weil wir haben noch... Entschuldigung. Thomas, du hast gerade so genickt.
Ja, ich finde das... Also wir sind halt in Deutschland, ne? Da ist das mit der Dienstleistung immer so eine Sache. Aber wenn Tim sagt, das sind unsere Kunden, dann ist das, glaube ich, eine Einstellung, die in der Branche womöglich hier und da fehlt.
Ja.
Und ich habe viel auch in Amerika gelernt, und da merkst du halt richtig, die Fluglehrer haben verinnerlicht, meine Aufgabe ist es, mich überflüssig zu machen. Also wenn ich mich komplett überflüssig gemacht habe und mein Schüler alles alleine kann ohne mich, dann bin ich ein Held.
Okay.
Und ich glaube, dass die Einstellung in Deutschland weitestgehend eine andere ist. Nämlich, ich lasse die Brosamen meines Wissens auf den Schüler herabregnen und er hat die große Gnade, dieses zu empfangen.
Wenn ich aber jetzt hier, das ist ein Brief eines, erstmal, das war dein Applaus, eines Nachfolgers von mir als Koss in Langen, der wollte hier dabei sein, kann aber nicht, hat mir dann einen Brief geschrieben mit Dingen, wo die Flugsicherung meint, hier ist einiges zu tun. Und dann lese ich, natürlich auch, lieber Herbert, das war schon mal schön. Aber wenn wir allein in Schönhagen im letzten Jahr 200 plus Einflüge haben in kontrollierten Luftraum, weil aus irgendeinem Grunde auch immer das Zusammenspiel zwischen Luftraumnutzung und der IFR-Geschichte und diese Dinge nicht geklappt hat, obwohl wir Elektronik haben, obwohl er gesagt hat, ich bin überzeugt, dass er es kann, obwohl er gesagt hat, ich habe die alle eingewiesen, er hat gesagt, ich habe die Lehre alle standardisiert und er hat gesagt, wir haben ja sogar den losgelassen mit weniger Stunden, aber ich bin überzeugt, dass das kann. Wieso kommen wir dann zu solchen Dingen? Das gehört ja dazu.
Aber 150 von denen haben mit dem Drehmeier einen Vorhaltewinkel ausgerechnet. Das garantiere ich dir.
Also ich kann dir sagen, ich finde es in meinem kleinen U, habe ich, der sieht man manchmal hier aufpoppen, da habe ich zum Beispiel wunderschön im Aspen was Kleines drin, der zeigt mir den aktuellen Wind und er zeigt mir im Flug meinen Vorhaltewinkel. Aber wenn ich zum Beispiel manchmal Schüler frage oder hier Piloten frage, du kriegst einen von dem Fissler oder vom Fluglotsen eine Traffic-Information 11 Uhr und ihm dann sage, der weiß aber nicht, dass deine Flugzeuglängsachse um 20 Grad verdreht ist zum Kurs über Grund. Ja, wieso weiß der das nicht? Dann stelle ich fest, hier ist irgendwas falsch.
Nein, also diese Luftraumverletzungen, und dann höre ich auch auf, diese Luftraumverletzungen sind letztendlich, wenn ich das mal so provokant sagen darf, ein eklatantes Versagen der deutschen Fluglehrerschaft. Punkt.
So, wenn ihr da beide, ihr zwei damit einverstanden seid, was sagt die andere linke Seite dazu? Du hast die meisten, 1060, komm. Also es ist nicht einfach hier zu sitzen, ich bin ein bisschen böse.
Ja gut, ich meine, was soll ich dazu sagen? Natürlich hat Thomas recht, wenn er sagt, Fluglehrer haben an der Stelle versagt. Wobei, so und das gehört zur Wahrheit dazu, auch Fluglehrern passieren Luftraumverletzungen. Ja, also ich erinnere nur an diesen Slogan, Menschen machen Fehler, Piloten sind Menschen. Ja. Auch Fluglehrer sind Menschen und natürlich geht da mal was daneben. Aber ich gebe dir natürlich recht, was du auch eingangs gesagt hast, dass einfach die Realitäten heute in den Cockpits eine andere ist, wie das, was in unseren Lernkatalogen teilweise steht, Lehrbüchern steht und auch natürlich, was teilweise die Lehrerschaft für gut oder schlecht befindet. Da fehlt tatsächlich die Transformation noch ganz gewaltig.
Stopp, aber warum gehe ich hin? Ich habe ja eine Sache, die gleich ist, egal womit ich fliege und was ich fliege, das nennt sich einfach die Naturwissenschaft, also sprich die physikalischen Gesetze und diese Sachen. Warum sage ich, dieser Lehrer braucht in seiner Ausbildung nur diese Nachschulung oder nur so und so viele Stunden. Ich brauche nur, habe UL, ich habe Segelflug, ich habe Motorflug, aber ich habe überall die gleiche Physik, die gleichen Gesetze. Ich habe den gleichen Luftraum, den gleichen Sprechfunk, all diese Sachen. Warum mache ich verdammt nochmal, das kann ich bis heute nicht verstehen, Unterschiede in der Ausbildung mit Stunden, wobei ich unter den gleichen Risikobedingungen oder physikalischen und rechtlichen Bedingungen fliege. Kann mir das einer erklären?
Weil das gar nicht darum geht, lieber Herbert.
Erzähl.
Es geht nicht um die Physik. Es geht um die Kompetenz. So, und wir haben vorhin schon gesagt, natürlich gibt es auch Piloten, die schaffen ihren PPL vielleicht in 40 Stunden. Aber das ist auch nicht das Thema. Die Luftraumverletzungen, die kommen daher, sage ich jetzt mal laut, bin selber eine Flugschule, dass sich die Fluglehrer nicht trauen, auch mal in komplexere Lufträume hineinzufliegen. Also, wo wir erwarten von unseren Flugschülern, zumindest in Aschaffenburg, dass sie mit ihrem Lehrer an einem größeren Verkehrsflughafen gewesen sind. Wir fliegen nach Nürnberg, wir fliegen nach Mannheim, wir fliegen in Kontrollzonen, wir hören ATIS ab. Das gehört doch zur Pilotenausbildung mit dazu. Und nur wenn man das regelmäßig macht und nicht immer die Kreise um Hintertupfingen dreht und sagt, oh, um Gottes Willen, da hinten, da ist Hamburg, da fliegen wir nicht hin, weil das ist gefährlich. Der Kunde wird, wenn er seine Lizenz hat, irgendwann dorthin fliegen. Und bums, hängt er in der Luftraumverletzung.
Pass auf, wir haben in Bad Sobernheim immer Flugsicherheitstrainings. Da habe ich jetzt eingeführt, dass wir beispielsweise mit den UL-Schülern kontrollierte Plätze anfliegen. Und teilweise steht da drin, sie dürfen nicht da hinein. Also bestellen wir einen Antrag bei der Landesluftfahrtbehörde, dass wir jetzt hingehen für diesen Ausbildungsflug, die Genehmigung kriegen. Dann kriegst du gegen eine Gebühr die Genehmigung, einmal dahin zu kommen. Ich gucke jetzt mal den Mike an, weil ich finde, eigentlich ist es nicht erforderlich, dass man sagt, dass wenn eine Schule sagt, ich habe hier einen Ausbildungsflug, ich will den Mann sicher machen, verkehrssicher machen, Luftraum sicher machen, dass wir das machen dürfen, dahin zu fliegen, ohne zu betteln, ohne eine Genehmigungsgebühr zu bezahlen, weil es doch der Sicherheit dient. Was sagt jetzt der DLC dazu?
Wir werden alles das machen und wir werden auch Dinge umsetzen, die eben dieser Sicherheit dienen. Aber ich glaube, wir sind jetzt da so ein bisschen weiter weggelaufen von der Ausbildung.
Und in das der ist Ausbildung?
Nein.
Doch, als praktische Ausbildung solche Plätze anzufliegen für ULA ist Ausbildung, kannst du nicht Nein sagen.
Ja, und wir können ja so Plätze anfliegen, auch mit dem UL. Aber der UL ist nun mal nicht unter den EASA-Regularien, sondern der UL ist in dem nationalen Verbund. Und da haben wir ja auch noch etwas und da sind wir auch dabei. Und da habe ich ganz viele Gespräche drüber. Und ich bin auch in einer Flugschule, in der wir eben in der PPL und UL zusammen ausbilden. Und das sind lauter so Kleinigkeiten drin, die wir versuchen jetzt auch mal zusammenzubringen. Und wir haben vorhin etwas gehört darüber, über eine Standardisierung. Und eine Standardisierung ist, der Tim hat das hier so angesprochen, die Sache der ATO oder der DTO. Wir haben aber in Landesverbänden eine ATO, die über das gesamte Bundesland geht. Und da müssen wir ganz viele Lehrer standardisieren. Und wir schaffen es ja noch nicht mal in der gewerblichen Ausbildung, dass wir ein Zusammenspiel haben von der Standardisierung der unterschiedlichen ATOs, sondern wir haben dort auch jede ATO, die für ihre Standardisierung verantwortlich ist. Und wenn ich in der ATO arbeite mit, ich sag mal ganz vorsichtig, mit 30 Fluglehrern, dann kriege ich die leichter standardisiert als wenn ich habe mit 1060. Das ist auch etwas, wo auch eine EASA mal dran muss und sagen, das ist eine Standardisierung, hier muss es hin. Aber das sind so viele kleine Bausteine, die da sind, die wir halt ändern müssen. Und ich erinnere mich immer daran, wir haben mal angefangen hier mit diesem Tablett, wie viele Schwierigkeiten ich hatte, um zu sagen, wir gehen jetzt auf diese Art auch der Navigation über. Und ich mache das schon sehr lange. Und wir haben es heute noch nicht geschafft. Ja, an dem Drehmacher habe ich mitgearbeitet. So alt ist das schon. Und das hatte auch einen Sinn, weil man den Schülern zeigen wollte, wie geht ein Kopf rechnen. Und das sind Dinge, die man eben anpacken muss und wo wir aber einen ganz langen Weg in meinen Augen noch haben. Die EASA hat uns da sehr viel Gutes vorgegeben, aber wir müssen es halt jetzt anpacken und umsetzen. Und das geht eben auch nur durch Initiativen wie von dir, dass du auch mal sagst, ist das denn noch zeitgemäß, macht das denn noch Sinn?
So, jetzt muss ich mal abbrechen, weil wir jetzt Folgendes machen. Wir haben ja natürlich nicht endlos Zeit. Ich gehe jetzt mit einem Mikrofon, ich nehme jetzt dieses hier, ihr habt ja welche. Wir gehen jetzt runter, ich gehe jetzt ins Publikum und ich möchte gerne, weil bei mir sitzt hier keiner rum und tut nichts, sondern ich möchte, dass Sie jetzt an diese Fachleute Fragen stellen, dass ich andere Meinung habe, dass ich für mich keinen Unterschied gibt, Entschuldigung, ob ich UL oder einen Ecoflieger fliege oder ein Segelflugzeug fliege. Ich muss einfach, wie sagst du schön, kompetent ausgebildet sein. Ja, aber trotzdem haben wir die gleichen Naturwissenschaften um uns rum. Das muss ich beherrschen. Möchte ich, dass ihr jetzt mal die Fragen stellt, die euch auf dem Herzen liegen, was Ausbildung angeht, was ihr wollt, was ihr verändert. Denn eins muss ich sagen, meine alte Flugsicherungswurzel in mir, es kann nicht sein, dass wir so Luftraumverletzungen haben. Es kann nicht sein, dass Leute nicht wissen, wie sie funken sollen. Und es kann auch nicht sein, dass die Ignoranz kommt. Ich weiß nicht, wo ich bin, also mache ich Transponder aus, mache alles aus und tauche ab. Das ist das, was passiert. So, wer möchte jetzt mal als Erster? Herr Engelmann.
Danke. Ja, schönen guten Morgen, Volker Engelmann. Ich war Leiter des Nationalen Lage- und Führungszentrums Sicherheit im Luftraum, habe mich da beruflich mit der Luftraumverletzung beschäftigt, insbesondere wenn es kurz eingerichtete Restricted Areas waren. Meine Frage ist, wie wollen wir denn damit umgehen, dass heute jeder der Magenta-Linie folgt, also follow the Magenta Line, it can lead you anywhere, even into terrain. Jeder fliegt der Linie nach. Ich höre bei FIS, ist denn die Military Restricted Area vor mir aktiv? Und wenn man dann guckt, was sind da für eine Military aktive Area, dann sieht man, das ist das Night Low Level System. Und der hat das dann gedisplayed, weil er die Nachtflugkarte eingeblendet hat. Und das Verständnis für Luftraum geht immer mehr abhanden, weil wir uns nur noch auf diesen elektronischen Knecht verlassen. Und die ICAO-Karte kaum noch genutzt wird. Und ich würde gerne mal wissen, was tut ihr gerade in den professionellen Flugschulen, in den Landesverbänden weiß ich ja, was wir tun. Aber
nicht
was
ganze
tun
Sätze,
ihr
nicht noch mehr Sätze. Ganz kurz, wir machen hier die Regel, dass hier die Gruppe sich einigt, wer antwortet. Und bitte, ihr passt auch, dass der Proport und das richtig ist. Und weil wenn einem das wirklich hier wirklich auf der Seele brennt, er will, dann sagt, dass ihr antworten wollt. Macht ihr das selber und ich suche mir den nächsten Fragen.
Das zeigt den Kern des Problems. Die Leute haben halt nicht gelernt, mit der Magenta-Linie umzugehen und mit dem Knecht. Sondern sie haben gelernt, mit einer Papierkarte umzugehen. Und dann wurden sie anschließend alleingelassen mit dem Knecht. Das ist das Problem. Diese Magenta-Linie ist doch super. Wir haben noch nie so ein tolles Tool gehabt wie diese Magenta-Linie. Man muss nur vernünftig damit umgehen. Man weiß immer genau, wo man ist. Auch in Relation zum Luftraum. Das ist doch toll. Wie kann man denn da wieder zurückfallen wollen auf eine Papierkarte, wo man rumrätselt, na, der Ort da hinten, könnte es das sein? Der See, weiß nicht. Nee, das ist ein Kreuz auf der Karte, da bin ich.
Danke, Thomas. Die nächste Frage.
Ja, mein Name ist Strasser, ich komme aus Krems, Österreich. Mein Name ist Strasser, ich komme aus Krems, Österreich. Ich bin vielfältig als Pilot unterwegs. Ich bin Gleitschirmpilot, ich bin Segelflugpilot, ich fliege ultraleicht, ich bin BPL-Pilot mit Instrumentenrating. Das heißt, ich bin sozusagen auf der anderen Seite der Fluglehrer und habe verschiedenste Ausbildungen konsumiert.
Ihre Frage bitte.
In verschiedensten Qualitäten. Und der Ausspruch die Lizenz de facto, die Ausbildung ist a license to learn, würde ich sagen, stimmt schon. Es hängt aber davon ab, wie die Basis, die Ausgangsbasis ist, und dafür sind wieder die Fluglehrer verantwortlich.
Ihre Frage.
Die Frage ist dann definitiv, für mich war die Ausbildung immer bis auf einen Punkt wirklich eine gute Basis mit License to Learn. In einem Punkt nicht, da habe ich den Kick bekommen, jetzt geh und schau, wie du zurechtkommst. Für mich ist in der Ausbildung auch noch eine Sache integriert, das ist die Begleitung nach der Ausbildung. Und hier würde ich mir sehr, sehr intensiv ein amerikanisches System wünschen, wie das Biennial Flight Review, wo man den Piloten begleitet in seiner Weiterentwicklung, weil das meiner Ansicht nach ein sehr wichtiger praktischer Teil ist für die Qualität in der Pilotenausbildung. Und das ist meine Frage an das Podium, warum man dieses Segment nicht so in den Bereich integriert.
Ganz kurz an andere Herrschaften. Wir haben ja nur jetzt noch 12 Minuten. Bitte macht eine kurze Vorstellung, kommt präziser auf den Punkt und Tim, bitte antworte.
Ich mache auch eine kurze Antwort dazu, weil ich sage, genau richtig. So, was wir machen müssen, ist, wir müssen Recurrent Training anbieten und wir müssen Recurrent Training zu einem Bestandteil der Weiterentwicklung des Piloten machen. Und im Grunde genommen lässt uns der Gesetzgeber dazu bereits jetzt alle Möglichkeiten, außer, und jetzt kommt der große Unterschied, die amerikanischen Versicherungen verlangen es halt vom Piloten, dass er einmal im Jahr eine Weiterbildung macht, und unsere tun es nicht. Und dummerweise sage ich jetzt, es wäre gut, wenn es dort ein Anreiz gäbe, ich will niemals das Wort Zwang sagen, aber ein Anreiz gäbe dafür, dass Piloten auch nach der Ausbildung regelmäßig wieder mit Fluglehrern unterwegs sind. Volle Sympathie für das, was gesagt wurde.
Danke, Tim. Nächste Frage, bitte.
Ja, mein Name ist Karl-Gerd Strucksberg, Bezirksregierung Münster, bin da zuständig unter anderem für Flugschulen, und also Ausbildungsorganisationen, Prüfer und FCL. Die EASA hat die Möglichkeit der DTOs geschaffen, wo ich quasi als One-Man-Show eine Ausbildungsorganisation aufmachen kann, per Erklärung. Wie bekomme ich da eine Standardisierung von Lehrern hin, die irgendwie abgestimmt ist?
Ja, das geht schon los in der Fluglehrerausbildung. Vielleicht muss ich da vorgreifen und einfach sagen, wie schaut denn die Fluglehrerausbildung überhaupt aus? Was wird dort geschult? Und da müsste man dann hingehen und da mit der Standardisierung anfangen.
Okay, nächste Frage. Ist an.
Okay, also mein Name ist Roswitha Hölschgen, ich fliege in Rhein-Eschendorf und ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag auch, warum kann man in der Ausbildung oder auch bei den Prüfungen nicht mehr das Fokus darauf legen, warum? Wenn ich zum Beispiel höre bezüglich der Luftraumverletzung, wenn ich den Zusammenhang bringe, dass zum Beispiel, dass ich zwar mit meinem GPS sehr gut fliegen kann, aber vielleicht auch dann nicht im Hinterkopf habe, dass ich eine gewisse Höhenmessertoleranz habe. Und wenn ich denn in 2500 Fuß oder 2450 irgendwo drunter herfliegen möchte und ich befinde mich in 2600, hat der Controller vielleicht, der dann in Frankfurt sitzt, Probleme, seinen IFA-Anflugverkehr neu zu regeln. Also dieses Warum ist das so? Das, finde ich, müsste man in der, wie kann man das in der in den Ausbildungsrichtlinien mehr in den Fokus setzen? Dann noch eine kleine Anmerkung zum Drehmeier. Ich meine, die Generation der Schüler, die noch mit dem Rechenschieber gelernt haben, ist ausgestorben und von daher sollte man ihn also wirklich streichen. Dann noch eine Sache zu den Karten.
Ich kann ihn noch
wenn
bedienen.
Ich brauche zwar nicht mit den ICAO-Karten fliegen, aber wenn ich mich vernünftig damit auseinandersetze bei der Flugvorbereitung, und das sollte Pflicht sein, dann weiß ich auch, dann habe ich ein ganz anderes Bild von der Luftraumstruktur und von der Geografie.
Dankeschön. Wer antwortet?
Ja, ich traue mich mal zu antworten. Es waren ja gleich mehrere Bemerkungen. Die gekommen sind. Also, nichts spricht dagegen, eine Papierkarte auf den Tisch zu legen, von ganz Deutschland oder was auch immer, und mal zu diskutieren, wo die Lufträume sind, weil das ist schön plastisch, das ist in Ordnung. Aber was wir sagen müssen als Fluglehrer ist, und wie transportieren wir dies jetzt auf ein elektronisches Gerät und wie gehen wir damit um? Denn das habe ich ja im Flug dabei. Und die große Papierkarte, wenn ich die im Cockpit ausfalte, wir haben alle diese Falttechniken gelernt, das macht heute kein Mensch mehr. Also wir müssen als Flugschule einfach akzeptieren, dass Menschen anders umgehen mit Technik als in der Vergangenheit und wir müssen die entsprechende Ausbildung dazu geben. Das ist vollkommen richtig und in Ordnung und gut beobachtet. Und letzten Endes geht es immer wieder nur um die Frage der Kompetenz.
Danke.
Also, was trainiere ich? Trainiere ich auf 100 Fuß genau zu fliegen oder trainiere ich zu verstehen, warum ich das mache?
Danke, Tim.
Das ist eine Fluglehreraufgabe.
Tim, ich versuche noch viele Fragen unterzubringen. Hier die nächste, bitte.
Ja, hallo. Ich bin Jochen Meinhold, seit 40 Jahren im Geschäft. Viele Lizenzen, fliegerisch und technisch. Wir reden hier von Standardisierung. Wie sieht es dann aus, wenn die Basics bei den Fluglehrern als solche ja gar nicht vorhanden sind? Was mir in letzter Zeit ja auch auffällt. Wo fangen wir denn dann an mit Standardisierung?
So, wer will das Thema annehmen? Ich gucke jetzt den Mike an, ich gucke nicht den Thomas an, aber ich denke mir, ja, Bernd, ne?
Ja, ich kann gerne da auch drauf antworten. Natürlich bin ich vollkommen bei dir, bei deiner Frage. Tatsächlich ist es so, das stellen wir auch immer wieder fest, auch im Rahmen von Fluglehrerfortbildungen, dass da teilweise das Wissen bröckelt oder nicht vorhanden ist und dass man daran arbeiten muss. Und da muss man einfach sagen, so unterschiedlich wie wir Menschen eben sind, auch in anderen Lebensbereichen, nehmen es manche sehr genau. Die wissen viel, die kümmern sich drum, die sind richtig gut, die sind kompetent. Ja? Und dann haben wir auch andere dabei, naja, die kümmern sich da vielleicht nicht so sehr drum. Und es ist auch eine persönliche Einstellung. Ich sage mal nur den Punkt Just Culture. Ja? Es gibt einfach Fluglehrer, die sehen eine Unterstützung und eine Hilfe in den Richtlinien, die wir haben. Und dann gibt's eben durchaus auch den einen oder anderen, der das eben nicht so in den Fokus nimmt. Ich sag, 80% aller Flugunfälle, die wir haben, gehen auf Regelverstöße zurück. Und das hat schon damit eben zu tun, dass wir diese Regeln auch kennen. Das ist schon mal das Erste, dass viele sie nicht kennen. Und dann auch beherzigen und ein Großteil dieser Regeln sind sinnvoll. Und wenn man das begreift, hat man auch die Standardisierung. Denn die Kenntnis dieser Dinge ist die Grundvoraussetzung, um eine Standardisierung überhaupt zu haben.
Danke, Bernd. Ja. Also ihr seht, ich habe eine unhöfliche Rolle. Ich will so viel wie möglich von euch rausziehen und muss diese Fachleute abwürgen. Ich werde nachher geprügelt und gevierteilt. Aber bitte die nächste Frage.
Ja, mein Name ist Tobias Marx, bin jetzt seit 10 Jahren am Fliegen, UL und PPL. Ich habe jetzt eine Frage dahingehend, wie man die Prozesse verschlanken kann, weil man merkt, die Entwicklung geht halt immer schneller. Innerhalb dieser 10 Jahre haben wir Magenta-Linien gekriegt und inzwischen in einer Geschwindigkeit haben sich diese Assistenzsysteme ja weiterentwickelt, dass man das Gefühl hat, die Regulierung kommt gar nicht hinterher. Wie kriegt man es in Zukunft hin, diese Regulierung zu beschleunigen?
Danke. Wer macht es?
Also ich finde das ein super Punkt und ich habe das Gefühl, dass wir gerade in Deutschland dazu neigen zu sagen, ja, da müssen wir das auch noch mit lernen. Wir lassen aber hinten nie was weg. Also wir sagen dann, ja, Drehmeier muss sein, weil wie soll man das sonst verstehen, die Grundlagen und so weiter. Aber dann noch das Glascockpit obendrauf. Und dann dauert es halt nicht 60 Stunden, sondern 80. Das muss dann so. Und das ist, ich glaube, wir müssen uns trauen, hinten was wegzulassen. Und da ist natürlich in erster Linie der Regulierer gefragt, da sind die Regulierer gefragt, viele, viele Landesbehörden, hatten wir ja schon gesprochen. Das ist ein dickes Brett, glaube ich, was man da bohren muss.
Ich glaube, wir müssen einfach mal feststellen, was ist veraltet, was kann raus. Ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr praxisorientiert schulen, als das, was wir bisher tun. Mich interessiert auch nicht in der Theorieausbildung, in welchen Frequenzbereichen VUA funktioniert. Das will ich nicht wissen. Für mich ist interessant, wie es angeht, wie es funktioniert und wie ich damit umzugehen habe. Ich möchte aber nochmal darauf zurückgreifen. Ich habe in der Theorieausbildung früher mal, wurde mir vorgeschrieben, 100 Stunden sind Pflicht, die in der Flugschule erfüllt werden müssen. Das ist weggefallen. Letztendlich bestätigt dir dein Ausbildungsleiter, dass du prüfungsreif bist für die theoretische Prüfung. Und jetzt liegt es an eurer Flugschule, was ihr daraus macht. Genauso in der praktischen Ausbildung.
Danke. Nächste Frage.
Mein Name ist Horst Hubmann. Ich habe nur eine kurze Frage. Wer prüft denn die Qualität unserer elektronischen Helferlein? Wer sorgt denn dafür, dass nur solche nutzbar sind, die ja wirklich aktuell sind?
So ganz kurz, da muss ich was ergänzen. Wer überprüft das Impressum von einem Tool, wo ich habe, wo drin steht, bitte nutze es nicht. Da gibt es sowas ganz Tolles, OpenERP zum Beispiel, da steht drin, die Nutzung der OpenERP kann zum Tode führen, wörtlich. Also, wer möchte da antworten von euch?
Also bei den Helferlein ist es ja so, die in Panel verbaut sind, die dann auch zertifiziert sind, da kommt es ein bisschen drauf an, was für ein Luftfahrzeugtyp ist, da wird das halt auf diese Weise überprüft. Das, was da raustrickelt, was dann eben nicht mehr zertifiziert ist und erst recht die Apps, also letztendlich, wer kontrolliert das? Der Markt. Okay. Also eine App, die nicht vernünftig funktioniert, wo die Daten nicht stimmen und so weiter, die benutzt halt am Ende keiner.
Also es gibt ja so einen Satz, man unterstellt ja den Piloten, dass sie sehr viel Geld ausgeben für ihre Flugzeuge. Man unterstellt den Piloten aber auch, dass sie für das nötigste Zeug, was sie brauchen zum Fliegen, zu wenig Geld ausgeben. Ist das ein Preisthema, Tim?
Das kann nicht am Preis liegen. Das liegt wiederum einfach daran, dass wir als Fluglehrer erklären müssen, für was etwas gut ist und was es denn nützt. Darf ich mal eine Frage hier in den Raum stellen? Das Wetter ist ja nicht so gut heute gewesen. Wer ist denn hier mit dem Auto gekommen? Und mal Hand hoch. Okay. Und wer hat dazu den Shell-Atlas verwendet, um hier hinzufinden?
Du meinst den
Falkplan? Nein, ich meine das wirklich. Den großen Atlas, den ich früher... Den Falkplan. Wer hat denn das verwendet, um hier hinzukommen? Keiner. Aha. Ja? So, also, wir müssen in der Zeit leben und arbeiten und unterrichten, in der wir uns befinden. Und in 30 Jahren mag es andere Dinge geben. Und vor 50 Jahren gab es, was weiß ich, einen NDB-Anflug. Und der ist inzwischen ausgestorben. Das heißt, wir müssen uns als Flugschulen und als Fluglehrer bewegen in die Richtung. Und nochmal, der Gesetzgeber steht uns nicht im Wege. Er lässt das ja alles zu.
Ganz kurz.
Er hat zwar vielleicht noch ein paar Grundlagen im Bereich Theorie, wo wir sagen würden, naja, das ist nicht so toll. Und im Bereich der Prüfungsordnungen, Drehmeier, das ist nicht so toll. Aber prinzipiell hindert er uns, der Gesetzgeber, nicht daran, mit modernen Methoden zu unterrichten.
Danke, Tim. Jetzt haben wir noch zwei Wortmeldungen. Dann muss ich da abbrechen, weil der andere Referent, das bin ich übrigens auch, nachher dann sauer wird. Nein, ich kann dann noch ein bisschen. Bitte, Sie jetzt.
Mein Name ist Steingers. Ich fliege seit 7 Jahren relativ viel. Ich möchte eigentlich direkt anschließen an das, was der Herr Preußer gerade gesagt hat. Also wir müssen in der Zeit uns orientieren, in der wir sind. Und das ist etwas, was ich ansprechen möchte, was eher indirekt hier dauernd vorkommt, also die Kompetenz. Und ich möchte hinzufügen, vielleicht sollte man mehr, also das ist mir keine Frage, vielleicht sollte man mehr angucken, die Einstellung, die heute Leute mitbringen, die fliegen und die auch diese ganzen Helferlein nutzen. Denn wir haben, Stichwort Social Media, auch einen gesellschaftlichen Wandel und damit geht eine Einstellungsveränderung einher. Sehr viel, was die Helferlein, die elektronischen angeht, wird einfach so genommen und man macht gar nicht viel. Und im Endeffekt würde ich sagen, ist es egal, ob eine Papierkarte oder ein Tablet, es ist eine Einstellung, die heute vielleicht angesehen werden sollte von euch, um rauszufinden, was kann man da besser machen, um auf die Leute mehr zuzugehen und mehr Verantwortung zu fordern.
Mike, was ist mit Einstellung, weil du ja bist ja im Verband sehr aktiv. Hast du gemerkt, dass sich die Einstellung der Piloten verändert hat, wenn er so darauf dringt, dass wir da hingucken müssen?
Ich glaube schon, dass sich da mittlerweile was verändert hat. Also auch in dieser Einstellung, wenn ich an meine alten Lehrer denke, die haben diese Theorie ganz weit von sich gewiesen und haben gesagt, das möchte ich nicht haben, das wisst ihr besser als ich. Und wenn ich heute einen Fluglehrer-Lehrgang unterrichte, dann ist das tatsächlich so, man muss auch hier anfangen, die Spreu von dem Weizen zu trennen. Und wir haben halt in der Theorie noch ganz viele Dinge, die wir hinterher nicht brauchen. Und das müssen wir angehen und zu sagen, da müssen wir wegkommen. Wir haben diesen Drehmeier wieder eingeführt, weil irgendjemand festgestellt hat, dass die Piloten nicht in der Lage waren, im Kopf zu rechnen. Und das gehört auch dazu. Ich muss ja wenigstens mal wissen, was mache ich. Wenn ich heute einen Schüler frage und sage, wenn du eine Standard-360-Grad-Kurve machst, wie viel singst du da, wenn du mit deiner Geschwindigkeit des besten Gleitens das machst? Das fehlt. Und das sind so viele Dinge dabei. Und auch wieder die modernen Geräte. Wir haben das alles im Cockpit. Wir fliegen mit Garmin 1000. Und dann ist ein Motorausfall. Da wird nicht zuerst hingeguckt, ob ich da vielleicht in der Nähe eines Flugplatzes bin, sondern da wird irgendein wildes, hervorragendes Feld vielleicht ausgesucht. Und man muss diese Dinge in meinen Augen sehr viel mehr nutzen und diese Dinge auch in die Ausbildung integrieren.
Danke, Mike. Jetzt haben wir hier noch eine Frage.
Ja, grüß Gott, Hubert Gesang. Bin seit 45 Jahren in der Luftfahrt als Luftfahrer unterwegs und zwar als Zwitter im Hubschrauber- und Flächenbereich. Meine Frage ist das Lehrerthema und den Syllabus, den wir haben. Entscheidend ist doch, wer veranlasst die Inhalte des Lernkataloges oder des Prüfungskataloges. Das heißt, da müssen wir doch auch beginnen, dass man abrüstet, wie gesagt wurde. Wir müssen wirklich abrüsten in dem ganzen Theoriebereich, denn das, was der Gesetzgeber fordert, wäre ja Minimum. Es ist aber doch zulässig, dass wir im Rahmen Good Airmanship und sonstigem dem Flugschüler beibringen können, dass wir ihm mehr beibringen, wenn er mehr wissen will. Das ist ja nicht verboten. Die Freiheit haben wir ja. Okay? Und da müssen wir vielleicht auch rangehen. Und die Frage, die vorher war, mit der DTO, dass der sozusagen als Alleinherrscher die Schule aufmachen kann, da sage ich einfach nur, die Behörde hat ja auch eine Aufgabe im Rahmen eines Audits, diese DTO sich anzuschauen, um das, was er erklärt hat, zu prüfen, ob das auch stimmt. Dazu müssen aber kompetente Menschen kommen, um das zu prüfen und kein Verwaltungsmann.
Okay.
Danke.
Wer möchte noch jetzt darauf antworten? Gibt es da was zu antworten? Eigentlich nicht. Ich möchte euch jetzt mal eins sagen. Wir haben jetzt dieses Format hier gemacht, die Aero General Aviation Academy, wird es auch im nächsten Jahr geben. Wir werden im nächsten Jahr, dieses Jahr hatten wir eine Segelflug- und UL-Fluglehrerfortbildung. Wir werden im nächsten Jahr hier eine Fluglehrerfortbildung haben von Segelfluglehrer, UL-Fluglehrer bis IFA hoch. Und mit dem Robert Gesang muss ich gleich noch reden. Wir wollten eventuell noch Helikopter einbinden. Wir müssen reden, Schatz. Ja, also das ist wichtig, dass wir also hier was ganz Neues aufstellen. Für wen tun wir das hier? Warum sind die Leute da? Weil sie euch wertschätzen. Weil ihr die Kunden seid, wie er sagt. Der andere sagt, das sind meine Kameraden. Der dritte sagt, das sind wertvolle Menschen. Deshalb sind wir hier. Wir schätzen euch und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt daran. Und ich denke mir, ein Applaus für diese fünf Herren ist vielleicht auch mal erforderlich.
Das war der Fliegermagazin-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.